Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
So, wir haben ja schon gesprochen über Corona und die Folgen für die Kulturszene hierzulande, die Folgen für Solo-Selbstständige. Jetzt schauen wir auf Kino und Corona und machen einen großen Sprung und fangen an in Hollywood.
Yeah!
Hollywood-Star Jennifer Lawrence rennt im Pyjama durch die Straße und jubelt über Joe Bidens Wahlsieg. Zumindest wenn man dem Video trauen darf, das sie gepostet hat. Hollywood ist in Jubelstimmung.
Wenn man sich angeguckt hat, was die ganzen Celebrities getwittert und auf Instagram gepostet haben, dann war das schon so eine ganz, ganz große Erleichterung. Die hat man so richtig spüren können in ganz L.A., weil eben diese Entertainment-Branche eher sehr linksliberal geprägt ist. Also insofern sind hier alle erstmal happy, auch weil Donald Trump Hollywood ja hasst.
Ganz anders, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, ist die Stimmung, was das Kino betrifft.
Man kann das nicht anders beschreiben als Katastrophenstimmung. Zum Beispiel hier in Los Angeles ist es immer noch so, dass seit März die Kinos nicht offen haben.
Auf 70% beziffert der Nationalverband US-amerikanischer Kinobetreiber NATO die Verluste der Filmtheater für 2020. In einem Appell an den Kongress fordert der Verband jetzt Zuschüsse von 15 Milliarden für unabhängige Filmtheater und Musikstätten. Die bisherigen Staatshilfen in Form von Krediten bringen wenig, weil kaum Aussicht besteht, das Geld zurückzahlen zu können, sagen die Kinobetreiber. Und selbst die bisherigen Hilfen stocken, weil sich die Parteien im Kongress nicht einigen können. Manche greifen zur Selbsthilfe, wie die größte Kinokette in den USA.
AMC zum Beispiel hat ja angeboten, dass man ein ganzes Kino mieten kann für etwa 20 Leute für 99 Dollar. Das ist natürlich ein unglaubliches Angebot. Und da kann man sich dann alte Filme angucken. Aber es ist natürlich ein Ausdruck auch dessen, wie verzweifelt diese Kinokette sein muss, dass sie es für so wenig Geld ihre Kinos vermietet, weil damit kannst du die Kosten natürlich auch nicht mehr reinspielen.
Der Verband der großen Hollywood-Studios hat einen Appell an den gewählten Präsidenten Biden gerichtet. Aber ob es mit der neuen Regierung eine substanziell andere Kulturförderung geben wird, ist fraglich.
Dass es da eben diesen Wechsel gibt, dass Kulturinstitutionen stärker finanziell gefördert werden vom Staat, das sehe ich nicht. Das ist einfach etwas, was hier so stark verwurzelt ist, dass vieles eben über die Privatwirtschaft läuft. Vor allem gibt es dann, glaube ich, auch andere Felder, in denen das nochmal dringlicher wäre. Also da gibt es leider, muss man dann sagen, vor der Kultur einfach nochmal viele, viele andere Baustellen in den USA. Allein wenn ich mir in L.A. hier die Obdachlosen angucke und so.
Du, kommst du morgen zum Frühstück zur Oma?
Ich flieg da schon um 10. Hast dir gesagt, dass ich da bin?
Nee, das macht gar nichts. So rufe ich die Inge an.
Wen?
Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter.
Mhm. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das war aber ein Scherz jetzt, ja.
Ein kompliziertes Vater-Tochter-Verhältnis. Davon erzählt der deutsche Film Toni Erdmann, der vor einigen Jahren einer der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme in Europa war.
Das passiert nicht einfach so leicht, weil dahinter stehen halt allein schon durch diese Sprachenvielfalt immense Kosten.
Denn, so der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, deutsche Filme müssen synchronisiert oder untertitelt werden, wenn sie im Ausland laufen sollen.
Im Vergleich zum amerikanischen Markt haben wir auch eine Sprach- und kulturelle Vielfalt. Das, was uns natürlich so stark macht, ist auf der anderen Seite natürlich eine Schwäche.
Gegen die englischsprachigen Hollywood-Produktionen haben europäische Filme in ihren Nachbarländern kommerziell keine Chance. Deshalb wurden schon in den 80er Jahren europäische Förderprogramme geschaffen. Seit 2014 läuft das Creative Europe Media Programm.
Da wird dann zum Beispiel die Untertitelung ebenso mitbezuschusst, wie natürlich überhaupt, dass es in anderen Ländern einen offenen Markt, Festival, Kinos gibt, die sich darauf spezialisieren, auch Filme aus anderen europäischen Ländern zu spielen.
Nun drohte das Programm auszulaufen, weil der Finanzrahmen, innerhalb dessen dieses Programm angelegt ist, nicht stand. Die finanziellen Folgen der Pandemie erschwerten auch hier eine europäische Einigung. Im letzten Moment wurde jetzt die Finanzierung geklärt.
Also es ist tatsächlich dramatisch kurz jetzt, weil es geht ja um die Förderprogramme für das nächste Jahr.
Jetzt gibt es mit einem 2,2 Milliarden Programm bis 2027 Planungssicherheit. Das sei, so Breuer, auch nötig, nicht zuletzt, weil der Brexit die Probleme noch weiter verschärft. Britische Filme haben aufgrund der Sprache weltweit den größten Anteil am europäischen Filmexport. Nun entfällt die britische Kofinanzierung des Programms. Allerdings könne die neue Situation auch das Bewusstsein für die Probleme des europäischen Films schärfen, so Breuer.
Jetzt ist die Frage, sind wir überhaupt noch sichtbar oder produzieren wir schlicht nur noch für uns? Und das war schon vor Corona klar. Wir haben global eine Marktmachtmonopolisierung. Das sieht man im Studiowesen, das sieht man bei den Streaming-Plattformen. Auf der anderen Seite wird China immer stärker und dazwischen ist Europa eingekeilt.
Zumindest ist sich die EU dieses Problems bewusst und auch der Bedeutung ihres Hilfsprogramms für den europäischen Film. Denn
das ist eine der Erfolgsstories der Europäischen Union.
Das sagt Christian Breuer, der Vorsitzende des Filmkunst-Theaterverbandes AG Kino, im Beitrag von Christian Berndt. Und mit diesem positiven, irgendwo positiven Schluss jetzt gerade, fast schon sowas wie erleichternd, oder?